Mein heutiger Gast ist die Ökotrophologin und Wissenschaftsjournalistin Ulrike Gonder. Ulrike Gonder ist nicht nur Ernährungsexpertin, sondern auch erfolgreiche Autorin. Die zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen runden die Reihe an Büchern, die sie alleine oder als Co-Autorin herausgebracht hat, wunderbar ab. Ein Thema, das Ulrike Gonder seit mehr als 25 Jahren beschäftigt, ist das Thema Fett. In diesem Interview widmen wir uns der Entfernung von fettem Halbwissen und Missverständnissen zu guten und schlechten Fetten. Mehr spannende Interviews und interessante Videos findest du auf meinem YouTube-Kanal. Du kannst diese Folge auch als Audio-Podcast über alle Podcast-Dienste abonnieren, wie iTunes und Spotify. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Liebe Ulrike, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Hallo Julia, schön, dass wir uns mal wieder auf diesem Weg sehen.
Du bist ja eine Expertin und eine Koryphäe und eine Bekanntheit einfach nicht nur in der Low-Carb-Szene, sondern natürlich generell arbeitest du schon sehr, sehr lange im Bereich Ernährung. Du hast viel publiziert, viele, viele Bücher geschrieben und arbeitest auch eben vor allem als Wissenschaftsjournalistin. Und gerade das Thema Fett hat dir besonders angetan, wie man vermuten könnte, anhand der diversen Publikationen zum Thema Fett, die ich alle nur wärmstens empfehlen kann. Und die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, all die tollen Bücher zu dem Thema. Vielleicht fangen wir so an, warum Fett? Wie kommt es dazu? Was hat dir gerade das Thema Fett sozusagen angetan?
Oder auch nicht. Ein bisschen die paradoxe Intervention ich war eigentlich nicht so ein aufmüpfiger, als junger Mensch nicht so aufmüpfig, aber als ich studiert habe, ich habe ja Ökotrophologie studiert, bin Ernährungswissenschaftlerin, und als ich studiert habe, da kam ja diese ganze Fettphobie-Welle aus Amerika zu uns rübergeschwappt. Und plötzlich alles fettarm, also ehrlich gesagt hat mir das nie geschmeckt und fand das immer irgendwie komisch. Habe aber im Studium selber noch nicht weiter recherchiert. Habe aber später Menschen getroffen, die eben diese Fettphobie und diese Angst vor dem Fett und damit zusammenhängend die kohlenhydratreiche Ernährung kritisch hinterfragt haben. Und das fing im Grunde genommen an mit Udo Palmer. Da haben wir diese gesamten Ernährungsempfehlungen kritisch hinterfragt. Im ersten Buch, das hieß Prost Mahlzeit, krank durch gesunde Ernährung. Da haben wir mal aufgerollt, auf welch wackeligen Füßen eigentlich dieses ganze System Ernährungsberatung steht. Und das hat auch dann ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und kommen ja heute auch immer mal wieder Bücher, die sagen, es gibt für viele Sachen keine Evidenz. Da muss ich mal grinsen. Das haben wir 1994 schon geschrieben. Und und dann hat sich aber das Fett so ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe dann auch später den Nikolai Baum kennengelernt, der ja schon 10 Jahre länger da kritisch unterwegs war und recherchiert hat. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Und ich habe halt irgendwann angefangen, Originalliteratur zu lesen. Und dann gehen einem auch die Augen auf, weil man dann eben feststellt, dass diese ganzen Geschichten, die uns da erzählt werden, Fett macht Fett und Fett macht Herzinfarkt, dafür gibt es gar keine Evidenz. Und dann war halt meine Neugier geweckt. Und ich finde, Fette sind ein tolles Thema. Und bis heute ist es mir noch nicht langweilig geworden, zumal wir jetzt in jüngerer Zeit ja auch anfangen zu lernen, was die einzelnen Fettsäuren machen. Also früher ging es ja eher so um die Fettmenge und tierisch-pflanzlich und so mehr so allgemeine Kategorien. Aber im Grunde hat jede Fettsäure besondere Aufgaben und da wird mir auch nicht langweilig werden. Ich glaube, da werden wir noch viele schöne, spannende Sachen erfahren.
Ich glaube auch. Das Ziel oder was wir uns für diese heutige Folge ja vorgenommen haben, ist, ein bisschen mit Halbwissen und Missverständnissen aufzuräumen und Wissenslücken vor allem zu füllen mit gutem Fett.
Ja, genau, gut geschmiert.
Gut geschmiert, ne? Und vielleicht, ich meine, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen in der Einleitung, aber vielleicht können wir mal also umreißen, woher kommt eigentlich die Angst vor Fett? Wieso wird gerade Fett so verteufelt, von all den anderen, von all den Nährstoffen? Warum gerade das Fett? Ja, genau. Wofür wird es denn so verantwortlich gemacht?
Ja, ich habe ja immer so meine Theorie. Wir haben ja leider nur ein Wort in der deutschen Sprache für das Fett auf dem Teller und für das überflüssige Fett am Körper. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass wir bei Fett, dass schon der Begriff einfach für viele negativ belegt ist. Und das ist halt sehr schade. Weil Fette natürlich, klar, zu viel ist immer schlecht, aber Fette haben natürlich viele Aufgaben. Was ganz entscheidend war sicherlich, dass in Amerika der berühmte Ansel Keys da sehr aktiv war gegen die Fette. Der hat, dem war langweilig, der hat eine Beschäftigung gesucht, nachdem der Hunger in den USA nach dem Krieg sozusagen bekämpft war, und es kam zu vielen Herzinfarkten, also Männer in den mittleren Jahren, kam so eine Herzinfarktwelle schon in den 50er Jahren. Und dann hat man sich natürlich auf die Suche gemacht. Und es gab von Anfang an verschiedene Erklärungsansätze und verschiedene Ideen dazu, wie das sein kann. Aber Ansel Keys hat eben sich zunächst aufs Cholesterin gestürzt. Das hat aber schon in den 50er Jahren gemerkt, das kann es nicht sein, das ist es nicht. Hat sich für viele bis heute auch nicht rumgesprochen. Der hat 1953 schon gesagt, das Cholesterin im Essen spielt für die Blutwerte, für die allermeisten Menschen keine Rolle. Ja, man müsste schon ein Huhn oder ein Kaninchen sein, damit das eine Bedeutung hat. Und damit spielt er an, darauf an, dass viele Tierversuche damals gemacht wurden. Und die haben was gefunden, aber das war eben nicht auf den Menschen übertragbar. Also zurück zum Fett. Cholesterin konnte es nicht gewesen sein. Und dann hat er eben geguckt und kam auf die Fette. Und es gab schon damals zu der Zeit einen Gegenspieler, der gesagt hat, es können genauso gut die Kohlenhydrate sein. Und wahrscheinlich war es beides oder eben im Kontext auch der Überernährung. Jedenfalls hat man aber diese Kohlenhydrattheorie damals sehr zurückgedrängt. Und man sagt, zumindest in den Büchern, ist in vielen Büchern beschrieben, diese Geschichten, man sagt, dass Ansel Keys einfach ein sehr charismatischer Mensch war, dass er exzellente Verbindungen zur Politik hatte. Und dann kam es, wie es kommen muss, in dem Moment, wo die Politik dann seine Hypothese, es war ja nur eine Hypothese, übernommen hat, dass Fett eben Fett macht und Herzinfarkt macht und die Gefäße verkalkt. In dem Moment, wo die Politik das übernommen hat, wurde dann halt Empfehlungen gegeben, obwohl es keine Evidenzen gab. Und wir haben das in Deutschland und auch viele Länder der Welt leider sehr unkritisch übernommen. Und wenn man jetzt so guckt, also es war nie belegt, aber meine Generation hatte so gelernt, viele Ärzte haben das so gelernt, dass Fette schädlich für die Gefäße sind und auch für die Figur. Dazu kommt, das Fett hat die meisten Kalorien pro Gramm. Ja, da denken, also nicht pro Gramm, sondern pro 1 Gramm Fett hat es die meisten Kalorien. Und da denken halt viele, oh Gott, deswegen macht Fett Fett. Aber das ist natürlich Unsinn. Es kommt ja immer darauf an, wie meine Gesamternährung zusammengesetzt ist. Wie viel esse ich von was? Wo gehen wir aus? Bin ich schlank? Bin ich normalgewichtig? Bin ich dünn? Bin ich dick? Das spielt ja alles eine Rolle. Und jetzt einfach zu sagen, weil die Fette so viel Kalorien haben, machen sie dick. Das ist völliger Humbug, wenn man sich das mal überlegt. Ja, ich vergleiche das immer mit Geldscheinen. Ich kann ja auch nicht sagen, 20-Euro-Scheine machen weniger reich als 100-Euro-Scheine. Es kommt ja darauf an, wie viel ich von jeder Sorte habe. Und so ist es mit dem Fett. Wie viel esse ich davon? Was esse ich dazu? Mit was kombiniere ich das? In welchem Gesundheitszustand bin ich? So, das wissen wir heute. Das war damals eigentlich auch schon klar. Wenn man die Menschen in Ruhe lässt, das finde ich sehr spannend, wenn man die Menschen in Ruhe lässt, dann pendelt sich ihr Fettkonsum ungefähr bei 40% ihrer Kalorien ein. Das ist deutlich mehr, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bis heute sagt. Aber interessanterweise wird uns eine Mittelmeerkost empfohlen als besonders gesund. Ja, wie viel Fett hat die denn? Um die 40%. Die war nie mager. Also es gibt und gab immer sehr, sehr viele Widersprüche, aber im Mainstream, in dem, was man den Menschen sagt, in den einfachen Empfehlungen, ist das nie thematisiert worden. Und das ist schade, weil Fett natürlich Aufgaben hat, weil es unser Essen gut schmecken lässt, weil es uns gesund hält. Da kommen wir sicher auch noch drauf, auf die verschiedenen Punkte. Also wir haben nur diesen einen Begriff, auch für Fett, das wir nicht wollen oder das zu viel ist. Das ist schade. Fett hat die meisten Kalorien. Da wird ihm unterstellt, es macht dick, was nicht stimmt. Und aus Amerika herüberschwappend kam eben diese Hypothese, dass Fette und insbesondere die tierischen Fette auch die Blutgefäße krank machen. Und das hat man unkritisch übernommen. Man sollte immer vorsichtig sein, auch wenn man Theorien aus anderen Ländern übernimmt.
Ja, ja. Jetzt hat sich ja in den letzten, also du hast es schon angesprochen, ein bisschen die Mittelmeerdiät und da kommt natürlich, wie gesagt, da wird ja immer so ein bisschen umgeschwenkt und so gesagt, ja, das ist so eine Ausnahme, weil die essen ja viel Olivenöl und deswegen ist es gut. Und generell wird ja, sagen wir mal, eher kolportiert, ja, also sozusagen die Einstellung generell zu den Fetten hat sich ja etwas gemildert, aber dann kommt immer das große Aber, ja, aber nur die guten Fette, obwohl es dann meistens nicht so definiert wird, was denn nun gute Fette sind, aber in erster Linie vor allem wird ja sehr auf Pflanzenfette in dem Sinne gepusht. Ja. Jetzt fragt man sich ja, also mal vielleicht ganz kurz und wirklich ganz kurz, was ist denn der Unterschied jetzt wirklich zwischen pflanzlichen und tierischen Fetten? Kann man da jetzt alle Pflanzenfette in einen Topf werfen? Und warum sollten, was ist die Logik dahinter, warum gerade Pflanzenfette besser sein sollten oder als jetzt tierische Fette?
Also das darüber könnte man einen ganzen Tag sprechen. Ich versuche es mal kurz zu machen. Die ganz blöde, banale Antwort wäre, der Unterschied ist, dass pflanzliche Fette von der Pflanze kommen und tierische vom Tier. Die Idee, dass tierische Fette böse sind und pflanzliche Fette gesund sind, die hängt auch mit diesen alten Geschichten zusammen, dass man eben lange dachte, das Cholesterin in der Nahrung ist ungesund und tierische Fette sind in der Regel eben auch mit Cholesterin verbunden. Also ob ich jetzt Butter esse oder Fisch esse oder Fleisch esse, oder Wurst oder Speck oder auch im Ei, dann habe ich immer zum Fett auch ein bisschen Cholesterin oder auch viel Cholesterin, ist egal. So, und da hatte man dann schon immer Sorge. Und und Pflanzenfette sind cholesterinfrei, wobei man dazu sagen muss, praktisch cholesterinfrei. Wenn man sucht, findet man auch Spuren von Cholesterin in Pflanzenfetten. Also die Natur macht selten 100 oder 0, sondern meistens bewegen wir uns irgendwo dazwischen. Und die andere Geschichte war eben, dass man wusste und gesehen hat, dass manche, das sind nur ganz wenige gesättigte Fettsäuren, also bestimmte Fettbausteine, dass die verschiedene Cholesterinwerte erhöhen können. Und dann hat man das verallgemeinert. Also es gibt weit über 20 gesättigte Fettsäuren. 3 können den Cholesterinspiegel erhöhen. Das hat man dann auf alle verallgemeinert. Das war schon wieder so eine grobe Vereinfachung, die falsch war. Und dann hat man gesagt, gut, in Pflanzenölen, wenn wir jetzt an Rapsöl, Maisöl, Sojaöl, das waren ja die Öle, die seither empfohlen wurden, die haben halt ganz viel ungesättigte Fettsäuren, die können das Cholesterin erniedrigen. Und dann hat man so aus all diesen Pünktchen, aus diesen Mosaiken hat man gestrickt. Also Pflanzenöle, kein Cholesterin, cholesterinsenkende Fettbausteine, tierische Fette, viel Cholesterin oder Cholesterin dabei und eben diese gesättigten Fettsäuren, von denen manche, sind wirklich nur ganz wenige, das Cholesterin erhöhen können. Und daraus hat man dann abenteuerliche Sachen gestrickt, zum Beispiel, dass man sagte, okay, diese Fette können das Cholesterin erhöhen. Wenn das Cholesterin erhöht ist, dann haben die Leute auch ein höheres Risiko für eine Gefäßverkalkung und in den Plugs, die sozusagen die Arterien verstopfen, fand man dann auch Cholesterin. Und das sind so einzelne Punkte und daraus hat man die Idee gestrickt, dass eben tierische Fette Herzinfarkt machen und Arteriosklerose und pflanzliche nicht. Das ist nie bewiesen worden und es macht auch gar keinen Sinn. Es fängt schon damit an, mit dieser Aufteilung tierische Fette gesättigt, pflanzliche nicht. Das ist schon verkehrt. Natürlich haben viele Pflanzenöle diese ungesättigten Fettsäuren, aber wenn wir das Kokosöl anschauen, das ist ja wohl ein pflanzliches Fett, also ich habe noch nie ein Kokostier gesehen, ich weiß nicht, ob du welche kennst. Das wächst an der Palme, das ist ein pflanzliches Fett, aber es ist eben aus dem tropischen Land und dort haben die Öle aus solchen Pflanzen eben auch einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Das Kokosöl als Pflanzenfett hat über 90% gesättigte Fettsäuren. Das Palmkernöl Ende 80%, das Palmöl ungefähr 40%. Also schon diese Einteilung, diese rigorose Einteilung in tierisch gesättigt, pflanzlich ungesättigt, so eine gut an, ist nie richtig gewesen, steht in jeder Ernährungstabelle drin, wird aber immer weiter kolportiert. Und es ist halt so, wenn man es oft genug hört und liest, dann setzt sich das als so eine Art Wahrheit durch. Hat aber, wie gesagt, nie gestimmt. Und bei den Pflanzenölen ist es so, dass natürlich auch diese ungesättigten Fettsäuren, die sind schon auch wichtig, auch die braucht der Körper, aber immer wenn etwas ungesättigt ist, dann ist es eben auch empfindlich, zum Beispiel gegenüber Sauerstoff, gegenüber Hitze. Und gerade diese ungesättigten Fettbestandteile, die können eben, ich sage jetzt mal banal, sehr schnell ranzig werden, die können oxidieren und dann sind sie überhaupt nicht mehr gesund. Und deswegen sieht man heute auch die Pflanzenöle sehr viel kritischer. Vielleicht noch einmal zu diesem cholesterinsenkenden Effekt, das ist mir ganz wichtig. Ja, Pflanzenöle können in bestimmten Kontexten, es kommt auch hier auf die Gesamternährung an, das Cholesterin senken. Aber ob dadurch ein Herzinfarktrisiko abnimmt, ist überhaupt nicht gesagt. Never. Und das ist einfach vielen Menschen nicht klar. Die denken, wenn das Cholesterin sinkt, ist gut. Nee, ist nicht immer gut. Also das mag in mittleren Jahren sein, wo hohe Stresspegel, wo erhöhte Cholesterinspiegel sind, aber dann würde ich es auch nicht mit Pflanzenölen in erster Linie machen. Aber zum Beispiel bei älteren Menschen wissen wir, dass sie umso länger leben, je höher ihr Cholesterin ist. Wir wissen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Transportvehikel für Cholesterin im Blut Teil unseres Immunsystems sind. Wer ein bisschen höheren Cholesterinwert hat, hat die viel höhere Chance, eine Infektion zu überstehen. Wir reden ja jetzt auch gerade viel über Viren und Immunsystem. Und da brauchen wir auch das Cholesterin in unserem Blut. Also da wurde auf allen Ebenen extremst vereinfacht, ohne dass man wirklich Belege hatte, zumindest für diese ganze Kette. Man sah immer nur einzelne Mosaiksteinchen und hat sich so ein Bild gedacht, hat das aber oft nicht mehr überprüft. Und bis vor 10, 15 Jahren hat man auch gar keine kritischen Arbeiten dazu gelesen. Es wurde gar nicht mehr geforscht und jetzt gibt es zum Glück wieder jüngere Wissenschaftler und Forscher, die das alles aufgreifen, die alten Sachen aus den Archiven holen und die sehen, da wurde gemauschelt und gemogelt und die Wahrheit zurechtgebogen. Und es war nie belegt, dass das Fett per se krank macht oder Gefäße verkalkt. Und wenn ich in einem verstopften Blutgefäß Ablagerung von Calcium finde, von Cholesterin finde, da ist übrigens auch Calcium drin, deswegen sagen wir auch nicht, dass das böse ist, dann muss ich mich ja fragen, was macht es da, wie kommt es dahin, was hat es vielleicht für eine Aufgabe? Und es kann auch sein, dass das Cholesterin wie so eine Art Pflaster auf dem verletzten Gefäß ist, also Teil der Heil- oder der Rettungsaktionen des Körpers. Also es wurde zum Thema Fett extrem viel vereinfacht. Das stimmt so nicht. Und wir wissen heute, oder wir haben das auch in Amerika gesehen, der Verzehr von Pflanzenölen, insbesondere Sojaöl, ist exorbitant gestiegen. Und zugleich ist das Übergewicht gestiegen, sind die Herzinfarkte gestiegen, die Diabetesrate ist gestiegen, die werden irre Demenzzahlen bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass das ein Beweis ist, dass die Fette das waren, aber sollte uns doch mal nachdenklich machen. Ja. Und man hat früher in den USA Hühnerfett gegessen, man hat in Norditalien auch immer schon Butterfett und Sahne gegessen, Olivenöl ist eher das Öl des Südens, also alle Völker haben ihre spezifischen Fette und Öle und jedes Volk hat anders gegessen und es ist immer möglich, eine gesunde Ernährung draus zu machen, wenn der Kontext stimmt. Aber jetzt allen zu sagen, ihr müsst jetzt Sonnenblumenöl oder Sojaöl nehmen, weil das Cholesterin senken könnte, das ist Humbug, das macht uns nicht gesünder. Im Gegenteil, es mehren sich eben jetzt die Hinweise, dass uns gerade die raffinierten Pflanzenöle auch kränker machen könnten.
Ja, ich denke mal, also was für mich halt immer auch ein wichtiger Ansatzpunkt ist, seit wann, also wieso sollten Fette uns krank machen, die wir seit Millionen von Jahren quasi essen und Fette, die es erst seit wenigen Jahrzehnten gibt und das ist einfach so die Möglichkeit überhaupt aus Maiskeime oder aus Soja oder sonst was Öl zu gewinnen, ist ja erst wenige Jahrzehnte alt. Wieso sollten das die richtigen Fette sein, die wir erst so kurz haben?
Ja. Und sie sind ja hochverarbeitet, sie werden schon bei der Herstellung extremen Temperaturen ausgesetzt, die werden mit Leichtbenzin, werden die Fette aus den Saaten extrahiert, dann müssen die auf, das ist erstmal ungenießbar, was da hergestellt wird. Das muss erst ganz enorm aufwendig wieder sozusagen genießbar gemacht werden. Und im Grunde, ich meine, Öle an und für sich sind neumodischer Schnickschnack. Früher hat man halt Tiere gegessen und Meeresfrüchte gegessen und Nüsse gegessen und weiß ich irgendwas ausgegraben, wo dann auch Fette drin waren. Und ich habe gar nichts gegen Öle. Es gibt ganz tolle Öle, aber ich empfehle wirklich, native Öle zu verwenden. Einmal, weil wir dann die Fette in weitgehend unbeschädigter Form haben, aber auch, weil wir natürlich die ganze Fülle an Fettbegleitstoffen haben. Ich meine, wenn ich ein Stück Fleisch esse oder einen Fisch esse oder eben eine Nuss esse oder ein natives Öl zu mir nehme, dann habe ich ja immer nicht nur das reine Fett. Das ist nice to have, aber es kommen ja immer Begleitstoffe mit. In den Ölen zum Beispiel, in nativen Pflanzenölen, die sehr reich an hochungesättigten Fettsäuren sind, ist auch viel Vitamin E drin, weil dieses Vitamin E schon in der Nuss oder in der Saat auch dieses empfindliche Öl geschützt hat. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, und auch Leute, die sich wirklich sehr, sehr gut mit Fetten auskennen, dass man raffinierte Öle verwenden kann, sogar zum Frittieren. Da wird dann, weiß ich, Rapsöl, raffiniertes Rapsöl empfohlen. Und da gibt es auch Messungen und es entstehen auch gar nicht so viel Transfettsäuren, also schlechte Fettsäuren, wie man so sich denkt. Aber es entstehen ja tausend andere Substanzen. Und warum soll ich ein hitzeempfindliches Fett, bloß weil es in seiner Herstellung schon noch mehr Hitze erfahren hat, weil das wird ja nicht besser davon, warum soll ich sowas essen, wenn ich gesündere Alternativen habe? Und du hast es so ganz schön gesagt, also natürliche Fette essen wir im Kontext der Lebensmittel, seit es Menschen gibt. Milchfett haben wir seit ungefähr 8000 Jahren, Butter, Milch, Käse, solche Sachen ein bisschen später dann, aber auch schon seit tausenden von Jahren, und Margarine gibt es seit 100 Jahren, und seit es Margarine gibt, gibt es viel mehr Herzinfarkte, also da muss ich immer nachdenken. Und die Margarine bis in die 90er Jahre waren das Schlimmste, was man seinem Herzen antun konnte, aus hochverarbeiteten Fetten, so verändert, dass ganz viel schädliche Fettabbau und Umbaustoffe, diese Transfettsäuren und viel mehr entstanden sind. Und das hat man den Leuten empfohlen zum Schutz vor Herzinfarkt. Also im Grunde genommen gehört das vor Gericht. Ja. War ja Körperverletzung.
Körperverletzung, genau. Ja, es ist extrem spannend, diese Dissoziation oder zwischen den pflanzlichen und tierischen Fetten und das einfach, wie sie wahrgenommen werden. Und ich weiß auch, allein beim Rapsöl, die herrscht, weißt du, man muss die werden ja mit Hexanen, werden die desodoriert nachher, und das Öl ist ranzig nach der Herstellung. Ja,
Es ist ungenießbar. Ja. Es ist mit Leichtbenzin wird's extrahiert und dann muss das eben alles wieder entfernt werden. Dann wird gebleicht und desodoriert und gedämpft und ich weiß nicht was. Dann werden Temperaturen von 240 Grad zum Teil über Stunden angewendet. Und auch wenn diese Verfahren sicherlich mit der technischen Entwicklung auch etwas weniger dramatisch geworden sind, so sind sie doch eigentlich unnötig, ja, wenn ich gute native Öle machen kann. Die Kritiker, es gibt sogar Leute, die sagen, ja, native Öle, das ist gar nicht so einfach, wenn es Umweltrückstände hat und so. Und da kann ich nur sagen, nein, wir müssen halt gucken, dass wir gute Ausgangsware kriegen. Und beim nativen Öl kann ich nicht türken. Da muss ich eine super gute Qualität in der Ausgangsware haben. Da wird natürlich auch viel gemogelt, gerade beim Olivenöl ist das ja ein bisschen recherchiert, da wird auch gemorschelt, was das Zeug hält, aber es war immer so, bei teuren Lebensmitteln hat man immer auch Betrüger. Und deswegen muss man, ja, man muss eigentlich die Leute, die Lebensmittel liefern, irgendwie kennen oder sie fragen können, wie macht ihr das? Das ist sicherlich vielen zu kompliziert, aber schlussendlich, wenn man die beste Qualität will, muss man miteinander sprechen.
Mhm.
Ja, und diese, weil du das nochmal sagtest, mit tierisch und pflanzlich, ich glaube wirklich, dass auch unsere Sprache da verräterisch ist. Das Tierische ist eher animalisch, eher brutal vielleicht, und das Pflanzliche hat so einen Heiligenschein. Dabei wird immer vergessen, dass Pflanzen sich ja enorm wehren können. Also Knollenblätterpilz isst man einmal. An der Rose tut man sich jedes Mal weh, und auch unsere Nahrungspflanzen sind ja nicht auf der Welt, um uns zu nähren, und die versuchen sich ja auch zu entziehen. Die haben ja eine riesen Fülle an chemischen Abwehrstoffen, die wir natürlich zum Teil erstmal entgiften müssen. Wir müssen Kartoffeln kochen, wir müssen Hülsenfrüchte kochen, wir müssen das Getreide verarbeiten. Für rohes Getreide sind wir gar nicht gemacht, weil da Substanzen drin sind, die unsere Verdauung lahmlegen, die Mineralstoffe festhalten. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Ja, dann wird pauschal Vollkorn empfohlen oder irgendwas, ohne zu wissen, dass die Pflanzen eben auch sich wehren und dass sie auch nicht wollen, dass wir ihre Babys essen. Und dass das Zeug eben gescheit verarbeitet werden muss. Unsere Vorväter wussten das, die Bäcker, die Brauer, die haben das irgendwie rausgefunden. Und ich finde immer schade, da geht jetzt einfach ein enormes Wissen verloren. Und auch, wie man ein gescheites Öl macht. Ich kann mich noch erinnern, bei uns auf dem Dorf, da ging man wirklich so mit der Flasche oder mit so einem Kanister, ging man noch Öl kaufen dann bei jemandem, der das gemacht hat. Und heute, wenn ich diese Plastikflaschen im Supermarkt sehe, unter der hellen Lampe, also Öle, Pflanzenöle, ungesättigte Fettsäuren sind extrem lichtempfindlich. Das ist das Schlimmste, was man ihnen antun kann. Dann stehen die alle oben im Regal in der hellen Glasflasche oder in der Plastikflasche. Das würde ich nicht mal in mein Auto kippen.
Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für Leistungsfähigkeit und für einen gesunden Körper. Doch in der heutigen Zeit ist es oft schwierig, genügend davon aufzunehmen, denn sie finden sich vor allem in fettem Fisch aus den kalten Gewässern des Nordens. Doch was ist, wenn Fisch nicht so deins ist und du willst dennoch nicht auf die Performance-Fettsäuren verzichten? Nichts leichter als das. Genau dafür hat Brain Effect Essentials Vegan Omega 3 entwickelt. Omega 3 aus Algenöl ist das einzige pflanzliche Omega 3, das gleichwertig ist wie Omega 3 aus Fischöl. Es liefert DHA und EPA. DHA gibt deinem Gehirn genau das, was es braucht, um richtig gut zu funktionieren. EPA ist die ideale Ergänzung zu DHA und unterstützt zum Beispiel dein Herz. Brain Effect ist der führende Hersteller von Performance Food in Deutschland und sie haben sich vor allem auf die Bereiche Energie, Konzentration, Schlaf und Wohlbefinden konzentriert. Alles, was nötig ist, um das eigene Potenzial voll entfalten zu können. Mit dem Rabattcode KETO20 bekommst du auf Vegan Omega 3 und auf alle anderen Einzelprodukte im Brain Effect Shop 20% Rabatt. Du findest den Shop unter www.brain-effekt.com. Ja, es ist aber so spannend, auch was du eben nur kurz angesprochen hast, diese generelle Wahrnehmung, sozusagen, dass Pflanzen als irgendwas Friedfertiges sozusagen und das wird aber übertragen, diese Eigenschaft wird dann wie ein Heiligenschein quasi, diese übertragen auf alles, was damit zu tun hat. Und alles, was tierisch ist, ist irgendwie was Rohes oder Aggression oder diese Dinge. Und da muss man sich schon wirklich mal doch das Ganze hinterfragen. Und da gibt es einige nette, interessante Arbeiten dazu, welche Rolle auch Religion auf diese Wahrnehmung hat, und da denkt man einfach an den Garten Eden, wo sich alle lieb haben, ja, und das Schaf, genau, und der Löwe zusammenleben.
Ja. Gras essen.
Ja, und Gras essen, genau.
Ja, genau. Ja.
Und man vergisst aber, dass Pflanzen, eben wie du sagst, ein Tier kann weglaufen oder das hat vielleicht Zähne und Klauen, um sich zu wehren, aber eine Pflanze kann nicht weglaufen. Aber die haben andere, die wollen eben nicht gegessen werden in erster Linie.
Und die haben andere. Ihren Nachwuchs, ja. Außer es soll ein Tier kommen und es verbreiten. Deswegen ist das wilder Apfel, dass ein Säugetier kommt, oder die Bären oben an der Hecke, die wollen, dass ein Vogel kommt und eben die Samen dann verbreiten. Aber dieses biologische Grundwissen, also ich finde, da wird ja Ernährung erst spannend, und dieses biologische Grundwissen, das wird fast nirgendwo vermittelt, und das ist so schade. Wir haben gar keinen so einen sensorischen oder so einen natürlichen Bezug auch zur Ernährung. Ja? Oder wenn dann Leute alles roh essen, dann wundern sich, dass sie Blähungen haben und Bauchweh und der Darm kaputt geht. Ja, meine Güte. Da haben unsere Omas wirklich manchmal mehr gewusst. Aber wir schweifen ab, zurück.
Ja, genau. Weil ich wollte noch sozusagen noch gerne, weil man kann jetzt nicht über jede Fettsäure sprechen. Und du hast gesagt, jede Fett, man kommt jetzt erst drauf, welche Eigenschaften wirklich die einzelnen Fettsäuren haben, und dass man es aber auch teilweise natürlich auch nicht aus dem Verbund herausnehmen kann, weil ja so alles ist ja quasi, das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile, und das gilt sicherlich für die Fette genauso. Aber ich würde gern sozusagen eine Fettsäure doch gerne herausgreifen, die Arachidonsäure, die ja so ein bisschen einen schlechten Ruf hat.
Ja. Kommt ja auch nur im Tier vor.
Da muss es ja schlecht sein. Und vielleicht kannst du da ein paar Worte noch dazu sagen?
Genau. Also, wir haben ja schon gesagt, dass es verschiedene Fettbausteine gibt und dann kommen eben immer diese Begriffe gesättigt und ungesättigt und kurz und lang und so. Das ist gar nicht so kompliziert, das muss man aber mal in Ruhe nachlesen, das ist so mündlich schlecht zu erklären. Aber was man sagen kann, alle Fette sind aus unterschiedlichen Fettbausteinen zusammengesetzt, also aus unterschiedlichen Fettsäuren. Und wir haben ja schon über die Unterschiede tierisch-pflanzlich gesprochen. Tierische Fette enthalten spezielle, sehr lange und sehr ungesättigte Fettsäuren, die die Pflanzen nicht haben. Die Pflanzen haben Vorstufen und der Körper kann die auch verlängern und kann sich sozusagen diese lang, wir sind ja biologisch eher Tiere als Pflanzen. Das heißt, wir brauchen auch diese besonders ungesättigten, besonders langkettigen Fettsäuren, die sind extremst wichtig. Und theoretisch können wir die aus pflanzlichen Vorstufen uns auch basteln, aber da sind die Fähigkeiten sehr, sehr unterschiedlich und es ist eher gering. Also es gibt sicher Leute, die auch damit klarkommen, aber das wird nicht die Mehrheit sein. Das heißt, diese besonderen tierischen Fette, die sind eben sehr wichtig, zum Beispiel für unser Gehirn, für unser Nervensystem, aber auch für unser Immunsystem, extrem wichtig. Und jetzt hören wir ganz viel von den guten. Das sind sozusagen die Fischöle, das ist das, was im fetten Fisch vorkommt oder in Algen oder Krill, da kommen die vor in Meeresfrüchten. Und die anderen, das böse Schwein hat ganz viel Arachidonsäure, also Schwein ist ja auch was ganz Böses, ja. Da ist viel Arachidonsäure drin. Arachidonsäure ist eine Omega-6-Fettsäure, die anderen Fischöle heißen Omega-3. Das heißt einfach nur, dass sie aus unterschiedlichen Familien kommen und unterschiedliche Eigenschaften im Körper haben. Aber das ist gut so, weil der Körper braucht sie, und zwar beide. Und das wird auch sehr leicht vergessen. Ich will gar nicht die Verdienste dieser Fischöle schmälern. Die sind wunderbar, EPA und DHA. Die haben ganz viele Aufgaben und Funktionen, vom Gefäßschutz für die Hirngesundheit, Demenzprophylaxis, alles richtig und wichtig. Und wichtig ist mir auch, viele Menschen sind schlecht versorgt. Das kann man messen. Es gibt zum Beispiel den Omega-3-Index und da zeigt sich, dass die Versorgung mit diesen langkettigen, besonders langkettigen Fischfettsäuren schlecht ist oder bei vielen Leuten schlecht ist. Die Arachidonsäure ist sozusagen ein Gegenspieler der EPA, also einer der Fischfettsäuren. Über die hören wir nicht so viel und wenn dann Negatives. Wir hören nicht so viel darüber, weil die in tierischen Lebensmitteln viel weiter verbreitet ist. Also wenn wir Fleisch essen, auch wenn wir Fisch essen, haben wir immer ein bisschen Arachidonsäure drin. Also Fisch enthält auch Arachidonsäure, wird aber nie erwähnt. Das heißt, da haben wir keinen Versorgungsengpass, weil einfach genug davon da ist. Und bei den Omega-3 ist es so, dass es schon knapp werden kann. Deswegen empfehlen wir ja, Fisch zu essen oder eben Algen oder die entsprechenden Präparate zu nehmen, wenn die Versorgung schlecht ist. Also Arachidonsäure haben wir in der Regel genug, aber nur, wenn wir auch Fett essen und auch tierische Produkte essen. Und die Arachidonsäure ist zum Beispiel für das Gehirn genauso wichtig wie die DHA. Aber von der Arachidonsäure hört man nie irgendetwas. Die sind es gibt Hirnregionen, da ist mehr Arachidonsäure und es gibt Hirnregionen, da ist mehr DHA. Sie werden beide benötigt. Sie sind existenziell wichtig für ein gesundes Gehirn, für ein gesundes Nervensystem. In der Gefäßgesundheit ist die Arachidonsäure die Gegenspielerin der EPA, also der anderen Fischfettsäure. Da findet das Feintuning statt, ob Gefäße erweitert werden oder sich zusammenziehen. Beim Immunsystem ist eine kleine Entzündung notwendig, wenn zum Beispiel ein Krankheitserreger kommt, dann muss Arachidonsäure zum Beispiel da sein. Und die besorgt dann sozusagen die Abwehr und dann muss irgendwann wieder eine Omega-3-Fettsäure kommen, die das auch wieder etwas einhegt, damit es nicht überschießt. Also wir haben es überall mit Balancen zu tun und das kennt man ja auch, Omega-6, Omega-3-Balance, die ist fast im Körper wichtiger als in der Ernährung, weil auch jeder Mensch da anders reagiert. Also wenn man sich da auskennen will, ist es gut, wenn man das mal messen lässt. Weil jetzt von der Nahrung auf die Gehalte im Körper zu schließen, das geht nicht. Das ist bei jedem anders, dann müsste man einfach mal gucken. So, und die Arachidonsäure ist auch per se also nicht böse. Sie kann Probleme machen, also zum Beispiel Rheumatiker haben da ein großes Problem mit und in dem Fall ist es auch sinnvoll, wenig davon zu essen. Und wer Rheuma hat, soll bitte kein Schweineschmalz essen. Aber wer gesund ist und insgesamt eine gesunde Ernährung pflegt, der kann auch mal Schweinebauch oder Schweinespeck essen oder Schweineschmalz verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Also auch diese Fettsäure, die jemand mit diesem schlechten Ruf hat, die macht nur dann ein Problem, wenn eben eine Krankheit da ist, wenn viel Entzündungen da sind, wenn bestimmte Enzyme hochreguliert sind, die eben diese Arachidonsäure aus den Zellmembranen rauszwickt, sie auch ausbaut sozusagen, und dann kann sie eigentlich erst in entzündungsfördernde Stoffe umgebaut werden. Solange diese Arachidonsäure brav in den Zellmembranen eingebaut ist, wie auch andere, sondern kann sie gar nichts anstellen. Das heißt, wir haben wieder so ein Beispiel für einen ganz wichtigen Fettbaustein, der aber, weil er bei manchen Krankheiten eine Rolle spielt, wo sie einfach zu viel ist oder dann zu viel Entzündungen daraus entstehen und wo es auch sinnvoll ist zu reduzieren, aber es wird dann wieder verallgemeinert. Das ist so ein bisschen wie damals mit dem Cholesterin und mit den Herzkranken, wo plötzlich alle kein Cholesterin essen sollten, und so ähnlich wird auch hier verallgemeinert. Das ist Quatsch. Also für gesunde Menschen ist Arachidonsäure gar kein Problem. Und sie ist eben wichtig und insbesondere fürs Gehirn und auch fürs Immunsystem. Unsere Immunzellen reichern auch in ihren Außenhüllen eben diese hochungesättigten Fettsäuren an. Und darüber entscheidet sich tatsächlich dann auch, welche Signalstoffe sie aussenden. Und idealerweise ist das alles in einer guten Balance. Und bei der Arachidonsäure muss ich nicht so viel darauf achten, dass ich sie esse, aber bei den Omega-3s. Aber ich muss sie auch nicht meiden. Also wer gerne Bacon zum Frühstück ist, der kann das machen.
Super. Vor allem, ich denke, oder was so eine Hypothese ist oder was spannend wäre, ist, ob die Arachidonsäure quasi dann nur im Kontext einer generell überbordenden Entzündung quasi einfach nur noch so ein Fünkchen ist, das einfach noch dann zu viel ist quasi, oder ob es im, sagen wir mal, wenn ich mich artgerecht ernähre, ich nenne es jetzt einfach so, ob es dann auch ein Problem ist, welche generell Entzündungs, viele Maßnahmen darin habe, Gesetze genau, quasi, die entzündungshemmend sind oder Entzündung runterbringen. Ich meine, das ist nur
eine. Ich glaube, entscheidend ist, ob eine Vorerkrankung vorliegt. Ja, wie gesagt, wenn schon was da ist, dann noch viel Arachidonsäure reinzugeben, macht sicherlich keinen Sinn. Ich kann über die Ernährung natürlich den Gehalt der Arachidonsäure und der Omega-3-Gegenspieler in der Zellmembran steuern. Aber ich habe mich halt immer gefragt, was führt denn dazu, dass dieses Enzym, das die Arachidonsäure dann rausnimmt aus der Membran, und dann kommen weitere Enzyme, die eben diese entzündungsförderlichen Substanzen machen. Was führt denn erstmal dazu, dass dieses Enzym hyperaktiv ist sozusagen? Da bin ich noch nicht ganz fündig geworden, aber es muss ja irgendetwas schon da sein, was dafür sorgt, dass eben dieses Enzym sehr aktiv ist. Wenn ich natürlich jetzt nur Leberwurst und Schweinebauch esse und gar keinen Fisch, dann habe ich natürlich auch sehr viel Arachidonsäure in meinen Zellmembranen. Das ist jetzt auch nicht gut, deswegen wollen wir auch genug Omega-3 dabei haben. Und dann kann natürlich auch viel rausgelöst werden. Also wir können hier schon mit der Ernährung steuern. Und insbesondere bei diesen hochentzündlichen Erkrankungen ist es auch sinnvoll. Aber ansonsten sehe ich eben gar kein Problem, und wir dürfen eben nicht denken, dass diese Fettsäure, weil sie jetzt eben im Kontext dieser Krankheit eine Rolle spielt oder weil sie vom bösen Schwein kommt, dass sie jetzt irgendwie per se böse ist. Das ist sie nicht. Im Gegenteil, es kam jetzt gerade neulich ein Paper, wo Kinderärzte besorgt sind, weil jetzt plötzlich gar nicht mehr vorgeschrieben ist, in Fläschchennahrung DHA und Arachidonsäure reinzugeben. Das soll jetzt abgeschafft werden. Und da macht man sich ernsthafte Sorgen um die Hirnentwicklung der Kinder. Und tatsächlich, das beste Beispiel ist die Muttermilch. Die ist fettreich. Daran sieht man schon, dass Fett nicht böse sein kann. Die hat auch viel gesättigte Fettsäuren. Daran sieht man, dass sie nicht schlecht sein können. Sonst hätte die Natur das da nicht eingebaut. Sie hat viel mittelkettige Fettsäuren. Das heißt, da findet auch eine Ketonbildung statt. Also das sind gesättigte Fettsäuren, die tolle Effekte haben. Und sie enthält eben Arachidonsäure und DHA und EPA. Und daran sehen wir auch, dass wir die alle brauchen und dass es eher darum geht, die Balance richtig zu haben und eben nicht an irgendwas zu sparen.
Ja, super. Wir kommen sozusagen schon zum Ende unserer Zeit. Es ist super spannend und ich könnte da wirklich stundenlang zuhören. Jetzt würde ich mir sozusagen noch wünschen, ob du noch ganz schnell einfach so ein paar praktische Tipps hast. Ich meine, du hast es eben im Gespräch schon immer wieder erwähnt, aber einfach nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Wirklich, was würdest du in der Küche jetzt empfehlen an Fetten für heiße, wirklich heiß anbraten und für die verschiedenen Abstufungen. Ja. So ein paar also, halt. Ja.
Wer es ganz einfach haben will, also ich finde immer mit Butter und Olivenöl ist man schon mal gut bedient. Für die ganz heiße Küche habe ich eigentlich am liebsten Butterschmalz, weil das einfach am hitzestabilsten ist. Man kann Kakaobutter verwenden, ist ein tolles Fett, ist aber teuer, also ist eher so die Luxusvariante. Man kann auch Olivenöl erhitzen, das ist deswegen etwas besser als andere Pflanzenöle, weil das viel einfach ungesättigte Fettsäuren hat, viel Ölsäure und die verträgt die Hitze deutlich besser als ihre hoch ungesättigten Varianten. Ich würde aber kein Öl so hoch erhitzen, dass es jetzt anfängt zu qualmen. Also keine Rauchzeichen bitte aus der Küche. Ansonsten, wie gesagt, die gesättigten Fette, Schmalz, Butterschmalz, Kokosöl, damit kann man sehr gut braten. Zum Dünsten kann man Butter verwenden oder dann eben ein Öl. Und für die kalte Küche alles, was es an nativen Ölen hergibt, es gibt wunderbare Öle. Also ich liebe zum Beispiel, wenn man mal guckt, was es alles gibt, ich liebe zum Beispiel Schwarzkümmelöl oder Hanföl schmeckt ganz toll, Walnussöl. Und man kann das auch alles mischen für Dressings, für Dips. Also ruhig die Vielfalt mal durchprobieren. Man muss aber nicht. Also mit Butter, Olivenöl und Butterschmalz ist man schon mal auf der richtigen Seite. Wer unbedingt meint, er will jetzt keine Butter oder sowas essen, wobei ich da Weidebutter bevorzugen würde, also immer das, wo es den Tieren auch gut ging und was am wenigsten auch verarbeitet ist. Wer aber gar keine tierischen Fette essen möchte, der kann natürlich mit Kokosöl und all den anderen Ölen auch gut klarkommen. Bitte native Öle, also die gute Qualität verwenden. Und wer meint, er müsste Margarine essen, der soll bitte darauf achten, dass keine teilgehärteten Fette drin sind. Ja, aber empfehlen würde ich das nicht. Ansonsten würde ich eigentlich eher sagen, umgekehrt, fürchtet euch nicht vor fettreichen Lebensmitteln. Also bei uns gibt es nur vollfette Milchprodukte. Ich mache auch noch Sahne ins griechische Joghurt, das muss man nicht machen, aber mir schmeckt es halt so am besten. Also Magerjoghurt muss keiner essen, außer er sagt oder sie sagt, das ist mein Lieblingsessen, das schmeckt mir so. Man kann Nüsse essen, die standen früher auf der Verbotsliste für Herzinfarktpatienten. Wir wissen, wer regelmäßig Nüsse isst, ist eher gesünder und lebt länger. Also egal, ist Fleisch darf marmoriert sein, der Fisch darf fett sein, wir können Nüsse essen, wir können Kokos essen, wir können auch Sahne auf unser Obst machen. Das ist sogar ganz gut, dann steigt der Blutzuckerspiegel nicht so schnell an. Also wir müssen uns überhaupt nicht fürchten vor den fettreichen Lebensmitteln, sollten aber sehr sorgfältig die Fette wählen, die wir erhitzen.
Super, das war noch ein richtig schönes Schlussplädoyer. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tolle Ausführung, für dein Wissen, für deine Zeit. Wir haben ja noch, du bietest einen ganz tollen Online-Kurs an. Der Fettes Wissen heißt dieser Online-Kurs. Das heißt, wer jetzt so richtig angefixt ist und sagt, boah, eigentlich ist dieses Thema so super spannend und ich möchte wirklich mehr dazu wissen, weil es auch meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Wissen ist, für den genau ist dieser Kurs. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, was erwartet die Leute in dem Kurs?
Genau. Also wir haben ja jetzt nur so einen kleinen Überblick sozusagen gegeben. Das ist im Kurs alles ausführlich beschrieben. Also das ist nicht für Wissenschaftler gemacht, sondern für Leute, die sich eben für gesunde Fette und Fett und Gesundheit interessieren. Und alles, was wir heute angesprochen haben, ist ausführlicher erläutert, auch mit Quellen, dass man, wenn man da tiefer einsteigen will, das nachgucken kann. Also es geht natürlich auch darum, warum wir uns nicht fürchten müssen vor Fetten, welche Fette wie in der Küche verwendet werden können, warum. Es werden die verschiedensten Öle vorgestellt. Wir haben allein 13, 14, 15 Steckbriefe für verschiedene Öle, wo die auch noch näher vorgestellt sind. Wir lernen, warum die Fette schon im Mutterleib wichtig sind, Hirnentwicklung, Schutz vor Depression, vor Aggression, vor Demenz und Herzerkrankungen und so weiter. Das wird alles, ich hoffe, gut verständlich erklärt, sind weit über 100 Seiten und es ist ein Online-Kurs, der von LCHF Deutschland angeboten wird. Die haben eine Akademie, also eine Seite, wo es um Low-Carb-Ernährung geht, also kohlenhydratreduzierte, fettreiche Ernährungsformen. Aber in diesem Fettkurs muss man jetzt gar nicht eine spezielle Ernährungsform durchführen, sondern man erfährt ganz allgemein, warum es sinnvoll sein kann, eben nicht beim Fett zu sparen und welche Eigenschaften sie haben und was es für tolle Sachen gibt, auch sprachlich. Und man kann zu jedem ersten des Monats anfangen. und hat auch Rezepte. Also es gibt auch Rezepthefte extra. Also es gibt 4 Lehrbriefe, 4-mal Steckbriefe und 4-mal Rezepte. Das ist also ein ganz umfangreiches Paket. Und wer das interessiert, findet das im Internet bei der Akademie von LCHF Deutschland.
Sehr, sehr cool. Na, ich werde natürlich zum Kurs einen Link setzen in die Shownotes und da nochmal drauf hinweisen. Klingt extrem spannend und wie du sagst, ja, selbst wenn man sich jetzt mediterran ernährt oder auch nach DGE mehr über Fette, die Fettunterschiede, die Fettqualitäten und die Rolle von Fett im Körper zu wissen, das kann sicherlich nie schaden, egal wie man sich jetzt, welche Ernährungsform man sich entscheidet.
Nicht für eine spezielle, sondern ganz allgemein.
Genau, genau. Ja, super. Sonst noch, wo können sonst die Zuhörer und Zuschauer sonst noch mehr über dich erfahren?
Ja, ich habe, wie sich das gehört, eine Internetseite, Ulrike Gonda in einem Wort.de. Dann gibt es einen Blog, den ich leider viel zu selten bestücke, aber da findet man viele Sachen, die auch immer noch aktuell sind, ugonda.de. Und natürlich bin ich auch auf Facebook zu finden. Ich habe immer alles unter meinem Namen gemacht. Da findet man nicht mich auf Instagram ganz wenig. LinkedIn. Ich habe viele Bücher geschrieben zu dem Thema, aber die finden sich eben auch auf der Internetseite. Wer sich da interessiert und das nicht einfach so googeln möchte, der schaut einfach auf ulrikegonda.de und da sieht man auch, welche Seminare ich anbiete, welche Vorträge. Und da ist auch unser Buch. Das muss ich jetzt nochmal erwähnen. Wir haben ja ein tolles Buch auch zusammengeschrieben.
Genau, den Keto-Kompass.
Genau.
Auf den bin ich sehr, sehr stolz. Nein, vielen herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. War wie immer genial. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Nein, sicher nicht. Danke dir.